RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Zögern, Zaudern, Ängstlichkeit, das alles hatte Friedrich Merz dem Kanzler letzte Woche im Bundestag vorgeworfen. Gestern nun am 1. Mai in Düsseldorf klang Olaf Scholz nicht wirklich zurückhaltend in Sachen Ukraine-Krieg.
Es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen.
Scholz, der inzwischen auch in zahlreichen Interviews klargemacht hat, Deutschland will, dass die Ukraine diesen Krieg gegen den Angreifer Russland gewinnt. Was Scholz aber noch nicht getan hat, nach Kiew zu reisen. Dort wird jetzt ein anderer vor ihm sein, ausgerechnet Friedrich Merz, der Unionsfraktionschef. Der wird sich wohl heute Abend nach einer Präsidiumsklausur von CDU und CSU in Köln per Zug auf den Weg nach Kiew machen. Das wurde aus seinem Team inzwischen bestätigt. Thorsten Frey ist Fraktionsgeschäftsführer der Union. Schönen guten Morgen, Herr Frey.
Guten Morgen, Frau Ulrich.
Was will Friedrich Merz in Kiew?
Na, zum einen deutlich zeigen, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht und die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht alleine sind in ihrem Freiheitskampf, in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Aggression. Und zum Zweiten geht es ihm natürlich auch darum, konkrete Unterstützungsbitten der ukrainischen Seite mit aufzunehmen und nach Deutschland zu transportieren. Wir immer wieder in der Vergangenheit erlebt, dass die Ukrainer den Eindruck hatten, dass sie nicht mit den Mitteln unterstützt werden, die sie brauchen im aktuellen Kampf gegen Russland.
Aber diese Bitten äußert die Ukraine ja auch lautstark sowieso schon mal in unsere Richtung. Wenn jetzt Friedrich Merz fährt, ausgerechnet eine Woche bevor es wichtige Landtagswahlen für die CDU, wichtige Landtagswahlen in NRW und Schleswig-Holstein gibt, das wirkt ja doch eher für nach Deutschland gerichtet und wie Polittourismus.
Nein, das auf gar keinen Fall. Es ist eben ein so wichtiger Termin und es sind so wichtige Anlässe, dass er das auch eine Woche vor einer Landtagswahl tut. Es passt ja stringent in die politische Linie, die wir auch in den vergangenen Wochen und Monaten gefahren haben. Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir eine maximale Unterstützung der Ukraine in dieser Situation brauchen. Und es hat ja inzwischen auch eine deutliche Mehrheit im Deutschen Bundestag gefunden, wenn Sie sehen, dass wir in der vergangenen Woche einen gemeinsamen Antrag der Regierungsfraktionen und der CDU/CSU erreicht haben, nachdem wir auch angedroht haben, das im Zweifelsfall alleine zu machen. Das zeigt aber vor allen Dingen, dass es eine breite Mehrheit in der Mitte, in der demokratischen Mitte des Deutschen Bundestages dafür gibt. Und das unterstreicht Friedrich Merz mit dieser Reise.
Sie sagen, das passt in die, so wie wir uns sowieso in den letzten Monaten verhalten. Da sage ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch, Sie treiben oder versuchen möglicherweise ja den Kanzler wieder vor sich herzutreiben, wenn der Oppositionsführer vor Olaf Scholz in Kiew ist.
Nein, aber wir können ja die eigene Politik und die eigene Reiseplanung nicht vom Bundeskanzler abhängig machen. Zumal er ja bisher keinerlei Anstalten gemacht hat, eine solche Reise anzutreten. Das ist auch etwas, was er selber entscheiden muss. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Es geht nicht darum, den Kanzler vor irgendetwas herzutreiben, sondern es geht darum, das aus unserer Sicht Notwendige zu tun. Und Sie haben es in Ihrem Beitrag ja schon deutlich gemacht. Wir erleben ja Bewegung, auch beim Bundeskanzler und der Bundesregierung, nämlich zu dem zu stehen, was jetzt richtig ist, aber vielleicht auch nicht jedem gefällt. Es ist ja auch für uns nicht eine besonders schöne Sache, dass wir jetzt über eine bessere Ausrüstung, Ausstattung und Aufrüstung der Bundeswehr diskutieren müssen, dass wir jetzt über die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine diskutieren müssen. Das erfordert eben die Situation. Es ist notwendig und deswegen tun wir es. Und es ist richtig, wenn der Bundeskanzler in seiner Rede gestern in Düsseldorf auch deutlich macht, dass es entsprechende Notwendigkeiten für Deutschland gibt.
Sie sprechen die Ausrüstung der Bundeswehr an, das Sondervermögen, Herr Frey, 100 Milliarden, die ja gemeinsam auch beschlossen werden müssten mit der Opposition, weil das Ganze ja eine Grundgesetzänderung braucht. Und ich meine, bei der Bundeswehr muss man ja einfach sagen, die letzten 16 Jahre waren es immer Unionsverteidigungsminister, die dafür zuständig waren, wie es bei der Bundeswehr aussah. Sind Sie denn jetzt bereit, breit an einem Strang mit der Ampelkoalition bei dieser Frage Grundgesetzänderung für die Bundeswehr, fürs Bundeswehrvermögen an einem Strang zu ziehen?
Ja, also wir sind auch in den vergangenen Jahren, wenn wir in Koalitionen waren, immer diejenigen gewesen, die eine bessere Ausstattung der Bundeswehr, insbesondere auch mit finanziellen Mitteln, gefordert haben. Deswegen unterstützen wir die Bundesregierung auch darin, wenn es darum geht, die Bundeswehr besser auszustatten, auszurüsten, aufzurüsten und dafür die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Wir machen das gerne auf der Grundlage, die der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung am 27. Februar formuliert hat. Wir haben allerdings in den letzten Wochen schon auch gesehen, dass es in der Koalition Absetzbewegungen gibt. Und da ist für uns klar, wir machen dann mit, wenn die 100 Milliarden vollständig für die Bundeswehr zur Verfügung gestellt werden. Und zweitens, wenn klar ist, dass es tatsächlich eine nachhaltige und dauerhaft bessere Ausstattung der Bundeswehr gibt, die sich am 2%-Ziel der NATO orientieren. Und das bedeutet eben, anstatt 50 Milliarden werden wir dauerhaft absehbar eher 70 Milliarden und mehr zur Verfügung stellen müssen. Das heißt, die Zeitenwende, von der der Bundeskanzler gesprochen hat, die muss sich beispielsweise auch in der Haushaltsplanung niederschlagen.
Ganz herzlichen Dank. Thorsten Frey war das Fraktionsgeschäftsführer der Union im Bundestag.
Sehr gerne, Frau Ulrich.
Lange Zeit hieß es, wir müssen bei Wirtschaftssanktionen gegen Russland aufpassen, dass wir uns nicht selbst großen Schaden zufügen. Aber gilt das noch? Laut Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen ist Deutschland vollständig oder ist Deutschland bereit bzw. kann es verkraften, vollständig auf russisches Erdöl zu verzichten und zwar auch sehr kurzfristig, auch wenn es, wie Habeck sagt, dadurch hohe Preissprünge oder auch Lieferausfälle geben werde. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke von der SPD hält dagegen nichts von einem Embargo und warnt vor dramatischen Folgen, zum Beispiel für die Raffinerie in Schwedt. Stefan Kotz ist bei mir am Telefon, er ist Vizepräsident und Konjunkturchef am Kieler Institut für Weltwirtschaft. Guten Tag, Herr Kotz.
Guten Tag.
Wer hat denn recht aus Ihrer Sicht, Habeck oder Woidke?
Also gesamtwirtschaftlich liegt Habeck schon richtig. Wir können das im Großen und Ganzen verkraften, weil wir Öl eben insgesamt auf den Weltmärkten einkaufen können. Da gibt es wesentlich mehr Spieler als eben nur Russland. Aber dort, wo es leitungsgebundene Versorgung gibt, und das gilt nun mal für die Raffinerie in Schwedt, sieht es etwas anders aus. Das ist jetzt eben nichts, was uns gesamtwirtschaftlich Sorgen machen müsste. Das ist ein Einzelfall, der ist auch ernst zu nehmen, aber auch da sollten sich dann Substitutionsmöglichkeiten demnächst eröffnen können.
Sie sagen, man könnte das Öl dann auch schnell woanders kaufen, aber selbst die amerikanische Finanzministerin Yellen hat ja vor kurzem erst noch gesagt, die Einfuhr von russischem Öl schnell zu stoppen sei keine gute Idee, weil die Weltmarktpreise dann durch die Decke gehen würden. Also ist jetzt plötzlich alles anders?
Ja, also durch die Decke gehen ist vielleicht hier ein bisschen übertrieben. Es gibt ja in erster Linie dann Drehtüreffekte. Russland wird dann versuchen, das Öl, was es nicht mehr an den Westen verkaufen kann, an andere Länder der Welt zu verkaufen, die dann aber eben ihre Nachfrage auf dem übrigen Weltmarkt wieder reduzieren. Das, was wir feststellen, ist, dass dann zwar netto schon ein Preiseffekt übrig bleibt, aber der geht in beide Richtungen. Das heißt, Russland kann sein Öl in der Regel dann nur mit erheblichen Abschlägen verkaufen, reduziert dadurch also seine Öleinnahmen erheblich. Und der Westen muss ein bisschen mehr bezahlen, als er sonst bezahlen würde. Aber hier verfängt tatsächlich die Sanktion, weil es eben das erreicht, was man erreichen möchte, nämlich die Deviseneinnahmen Russlands zu reduzieren.
Aber wird das auch dazu führen, dass Russland so stark geschwächt wird in kurzer Zeit, dass es seinen politischen, militärischen Kurs ändern muss, sprich den Krieg beenden muss? Das ist ja erklärtes Ziel der Bundesregierung.
Das sehe ich so nicht. Für das Führen von Kriegen ist es erforderlich, dass man in der übrigen Welt Güter kaufen kann. Deviseneinnahmen alleine reichen dort nicht aus. Und hier ist eben die Krux. Solange es Länder auf der Welt gibt, die bereit sind, Russland zu beliefern, wird Russland diese Länder auch immer mit beispielsweise Öllieferungen bezahlen können. Russland ist von der Seite eben nicht auf die Deviseneinnahmen des Westens angewiesen. Das heißt, wenn man sich die Sanktionen gegen Russland etwas kosten lassen will, insbesondere wenn wir dann über das Gas sprechen würden, dann wird es wesentlich heftiger für die westliche Seite als jetzt beim Öl. Wenn man also bereit ist, höhere Kosten bei solchen Embargos zu tragen, dann wäre es besser, lieber zu versuchen, andere Länder mit in diesen Exportstopp einzubinden und die vielleicht zu kompensieren oder denen entsprechende Anreize zu bieten, als nur die Deviseneinnahmen Russlands abzuklemmen. Denn noch einmal, entscheidend für die Kriegsfähigkeit ist, dass Russland möglichst wenig Güter aus der übrigen Welt beziehen kann. Nicht, dass es eigene Ressourcen an die übrige Welt verkaufen kann.
Gut, also das ist da noch die große Frage. Der indische Präsident ist ja in Deutschland heute. Indien ist ja so ein Land, das bislang noch gute Wirtschaftsbeziehungen zu Russland pflegt. China ohnehin. Also ob sich da was bewegen wird, bleibt abzuwarten. Aber eine andere Frage ist ja auch, wie wird denn Russland jetzt reagieren? Also Russland guckt ja im Grunde zu, wie Tag für Tag der Westen die Sanktionen verschärft. Man will schnell raus aus dem russischen Öl. Und es ist auch nur noch eine Frage der Zeit, wie lange man russisches Gas importieren will. Wenn die Russen jetzt, Sie haben ja gesagt, die werden jetzt nicht plötzlich pleite sein. Wenn die Russen sagen, dann drehen wir jetzt den Gashahn zu. Ist das A realistisch und B, was hieße das?
Das ist sicherlich nicht auszuschließen. Damit schneidet sich aber Russland auch ins eigene Fleisch. Denn mit dem Gas kann man kurzfristig wenig anfangen. Das Gas, was jetzt nach Westeuropa geliefert wird, kann man nicht umlenken nach Asien. Und man kann auch nicht einfach die Förderung stoppen. Jedenfalls würde man dann erhebliche Kosten bei der Gasfelderschließung verlieren. Und deshalb wird sich das Putin sicherlich überlegen. Denn ganz im Hinterstübchen wird auch immer die Überlegung sein, irgendwann muss es ja mal wieder weitergehen, vielleicht dann auch wieder mit Wirtschaftsbeziehungen mit dem Westen. Und für diesen langfristigen Fall mag dann es auch noch weiterhin interessant sein, Deviseneinnahmen zu haben. Nicht für die kurzfristige Kriegsfähigkeit, aber vielleicht aus einer sehr langfristigen Perspektive heraus. Zumal auch noch Folgendes ins Kalkül gehört. Wenn Russland jetzt den Gashahn abdreht, macht es ja der ganzen Welt deutlich, wie sehr es Gaslieferungen als politische Waffe einzusetzen bereit ist. Und damit wird eben jede Gaslieferung auch nach Asien weniger attraktiv für die dortigen Kunden und die werden umso höhere Preisabschläge dann fordern. Also deshalb würde ich mal vermuten, dass man es sich in Russland sehr gut überlegt, ob man diesen Schritt tatsächlich gehen möchte. Aber ganz klar, die Zeit spielt gegen den Kreml. Je länger die Sanktionen in Kraft sind, insbesondere eben, dass keine Ersatzteile und sonstige Hochtechnologiegüter mehr nach Russland gelangen, desto schwieriger wird es für die Wirtschaft in Russland und damit eben auch für das Aufrechterhalten des Krieges.
Danke herzlich für diese Live-Einschätzungen von Stefan Koth, Vizepräsident und Konjunkturchef am Kieler Institut für Weltwirtschaft.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.